Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zip FM. Heute, Freitag, den 20. Mai, von der Radiokampagne Berlin. Und das sind die Themen der nächsten halben Stunde. In Stuttgart sorgt eine katholische Kirche für die Verurteilung eines Antimilitaristen. Die Anklage lautete auf Hausfriedensbruch, Nötigung und Einschränkung der Religionsfreiheit. In Griechenland haben die Sparmaßnahmen nicht nur die Auswirkung, dass Menschen sich für Generalstreiks mobilisieren lassen, sondern sie führen vor allem zu Armut und zu Fremdenhass. Der Stresstest fällt durch den Stresstest. Der IPPNW hält den Stresstest für Atomkraftwerke für völlig unzureichend. Und Menschenstrom gegen Atom. Ein Schweizer Anti-Atom-Bündnis lädt zu einer Großdemonstration. Dass die katholische Kirche das mit dem Wasserpredigen und Weintrinken schon lange kann, ist nichts Neues. Nun gut, vielleicht muss Mensch fairerweise sagen, dass Gemeinden sehr unterschiedlich sind. Doch die katholische Kirche in Stuttgart, St. Eberhard, scheint es wichtiger zu sein, Kriegsgottesdienste abzuhalten, als Friedensaktivistinnen in der eigenen Kirche zu dulden. Nix also mit Pazifismus und Frieden für die Welt. So fand am Mittwoch, den 18. Mai, vor dem Stuttgarter Amtsgericht ein Prozess gegen einen Antimilitaristen statt. Ihm wurde vorgeworfen, an der Besetzung der St. Eberhardskirche im Vorfeld des öffentlichen Bundeswehrgelöbnisses im Juli 2010 in Stuttgart beteiligt gewesen zu sein. Die Anklage lautete auf Hausfriedensbruch, Nötigung und Einschränkung der Religionsfreiheit. Radio Dreieckland Freiburg sprach mit Peer vom offenen Treffen gegen Krieg und Militarisierung Stuttgart über den Prozess und die Hintergründe.
Am Mittwoch, den 18. Mai, fand vor dem Stuttgarter Amtsgericht ein Prozess gegen einen Antimilitaristen statt. Ihm wurde vorgeworfen, an der Besetzung der St. Eberhardskirche im Vorfeld des öffentlichen Bundeswehrgelöbnisses im Juli 2010 in Stuttgart beteiligt gewesen zu sein. Die Anklage lautete auf Hausfriedensbruch, Nötigung und Einschränkung der Religionsfreiheit. Am Telefon ist jetzt Peer vom offenen Treffen gegen Krieg und Militarisierung aus Stuttgart, der beim Prozess zugegen war. Peer, gib doch erst einmal eine kurze Zusammenfassung der Geschehnisse rund um die St. Eberhardskirche im Juli 2010.
Also, es fand am 30. Juli ein Gelöbnis der Bundeswehr auf dem Schlossplatz in Stuttgart statt. Im Vorfeld dieses Gelöbnisses sollte am gleichen Tag auch ein Militärgottesdienst in der St. Eberhardskirche dort stattfinden. Die Aktivisten des offenen Treffens gegen Krieg und Militarisierung Stuttgart haben dann eine Woche vorher, ebenfalls an einem Sonntag, die St. Eberhardskirche besetzt, um ein Zeichen gegen diesen Militärgottesdienst und die Unterstützung der Kirche für Krieg zu setzen.
Die Besetzung wurde aber irgendwann beendet. Wie lief das ab?
Also die sind reingekommen in diese Kirche, haben sich recht friedlich verhalten, waren während zwei Gottesdiensten zugegen, ohne diese groß zu stören. Haben sich da in einer Ecke auf den Boden gesetzt hauptsächlich, haben auch angeboten, beim Gottesdienst teilweise zu helfen und wurden dann allerdings von der Polizei vor dem dritten Gottesdienst geräumt. Mit der Begründung, weil sie möglicherweise eben den Gottesdienst stören könnten.
Und es gab auch eine Anzeige seitens der Kirche.
Ja, also die neuen Leute wurden dann in Gewahrsam genommen und es wurde dann von Seiten der Kirche eben diese Anzeige durchgeführt. Und es hat dann auch später jetzt beim Gerichtsprozess dann eben der damalige Stadtdekan ausgesagt.
Du hast jetzt schon den Gerichtsprozess angesprochen. Kommen wir zum Gerichtsprozess. Wie lief der ab?
Unser Aktivist, der an diesem Tag angeklagt war, hat zu Anfang eine Erklärung verlesen, in der er erstmal zugab, dabei gewesen zu sein und in der er weiter seine Beweggründe geschildert hat, warum er dort dabei war. und warum es nicht gut ist, von der Kirche solche Gottesdienste durchzuführen und damit Werbung für den Krieg zu unterstützen. Danach wurden zwei Zeugen vernommen, einmal eben der Stadtdekan, der Prälat Brock, der inzwischen eben kein Stadtdekan mehr ist, der wurde befördert und ist jetzt Vorsitzender einer kirchlichen Hilfsorganisation. Und des Weiteren dann ein Polizist, der zu dem Tag da war. Es wurde von Seiten der Zeugen betont, dass sich die Aktivisten die ganze Zeit auch friedlich verhalten haben. Trotzdem wurde aber hinterher bei den Aussagen von Staatsanwaltschaft und der Richterin dies praktisch nicht so dargestellt, sondern die haben dann gesagt, man hätte die Religionsfreiheit eingeschränkt und so weiter und so fort.
Du hast die Zeugenaussage von Ex-Prälat Brock angesprochen. Wie war sein Auftritt im Prozess? Hat es er vielleicht auch bedauert, dass jetzt wegen ihm Menschen vor Gericht standen?
Also bedauert hat er nicht. Er hat sich sehr vermittelnd gegeben, obwohl das eigentlich letztendlich nicht so war im Vorfeld. Er ist ja an vielen Stellen, hat er praktisch Forderungen gestellt bei uns, aber hat sich nicht wirklich auf eine Vermittlung eingelassen. Hat sich dann aber dort eben sehr vermittelnd gegeben, hat gesagt, er hätte mehrfach irgendwie Alternativmöglichkeiten angeboten, aber es hätte ja nichts genützt und deshalb hätte man dann räumen müssen und jetzt auch eine Anklage durchführen.
Du hast schon die politische Erklärung des Angeklagten erwähnt. Was war der Inhalt der Erklärung?
Also im Wesentlichen ist er eingegangen, dass sich die Kirche eben auch als friedensliebende Institution gibt und dies aber dann nicht in Einklang zu bringen ist damit, dass erstens Friedensaktivisten eben angeklagt werden und aus der Kirche geschmissen werden, einem Raum, der ja eigentlich auch irgendwo für alle Menschen da ist, und auf der anderen Seite die Kirche eben auch solche Kriegsschauspiele aktiv unterstützt.
Kommen wir jetzt mal zum Urteil. Wie fiel das aus?
Die Anklage wegen Nötigung wurde zurückgezogen. Es blieb dann eben Verstoß gegen die Religionsfreiheit und Hausfriedensbruch. Und es gab dann als Urteil 15 Tagessätze à 15 Euro.
Also er wurde auch wegen Verstoß gegen die Religionsfreiheit verurteilt?
Ja, das hat auch die Richterin nochmal extra betont, dass das eben ein Verstoß gegen die Religionsfreiheit wäre, also höher bestrafen müsse als vergleichbare Besetzungen jetzt bei Stuttgart 21.
Gab es Reaktionen im Prozess und auf das Urteil seitens der Prozessöffentlichkeit?
Also das Publikum bestand zum größten Teil eben aus Leuten von uns oder von Sympathisanten von uns, die natürlich nicht sehr positiv auf das Urteil reagiert haben. Es war aber letztendlich trotzdem ein Urteil, wie wir es erwartet hatten im Vorfeld, weil wir nicht davon ausgegangen waren, dass Gericht und Staatsanwaltschaft dort irgendwie anders verfahren würden. Und wir haben auch eine Flyer-Verteilaktion gemacht vor der Kirche und da schien es uns doch auch ein sehr konservatives Spektrum zu sein, was diese Kirche besucht, das wenig mit unseren Friedensbemühungen zu tun haben möchte.
Also es gab eine Flyer-Verteilaktion vor der Kirche und der nächste Prozess findet am 31. Mai um 9.30 Uhr im Amtsgericht Nürtingen statt.
Die radikalen Sparmaßnahmen der griechischen Regierung provozieren bislang vor allem heftige soziale Konflikte. Sparen und gleichzeitig Schulden abbauen, beides zugleich, kann nicht funktionieren. Der harte Kurs führt zu einem heftigen Konjunktureinbruch, der vermutlich noch lange anhalten wird. Über die sozialen Auswirkungen, von denen hierzulande wenig zu hören ist, spricht im folgenden FSK Hamburg mit Ralf Dreis, der seit Jahren in Griechenland lebt.
Die Situation in Griechenland ist im Moment mehr als düster. Es ist das eingetreten, was wir befürchtet hatten, dass es nämlich so nach und nach aufgrund der Sparbeschlüsse und aufgrund der rigiden Politik, die in Griechenland durchgeführt wird, zu einer mehr oder weniger kompletten gesellschaftlichen Entsolidarisierung kommt und dass vor allem in Athen momentan zu einer Situation führt, die ich eigentlich nur mit einem jeder gegen jeden, alle gegen alle bezeichnen kann. Gerade innerhalb der letzten Woche sind unendlich viele Sachen in Athen geschehen, die alle eins gemeinsam haben, dass es auf einer ziemlich wilden, Gewaltorgie beruht von Faschisten gegen Migranten und Migrantinnen, von Angriffen der Polizei auf die Generalstreiksdemonstration in der Art und Weise, die gewohnt brutal war, die aber im Moment dadurch, dass sehr, sehr viele Bilder existieren und diese Bilder auch gezeigt wurden in Griechenland, zu einer gesellschaftlichen Empörung wiederum geführt haben. Gleichzeitig passierte ein Raubmord in frühen Morgenstunden vor ungefähr einer Woche, in einem Innenstadtviertel von Athen. Es ist unklar, wer diesen Raubmord begangen hat. Klar ist nur, das Opfer ist ein 44-jähriger griechischer Familienvater. Und das Ganze fand in einem Innenstadtviertel statt, in dem es seit Monaten oder seit Jahren eine zunehmende Kleinkriminalität, vor allem auch von obdachlosen Flüchtlingen, von auf der Straße lebenden Migranten und Migrantinnen gibt. Von daher ist es naheliegend für die griechische Öffentlichkeit, dass dieser Mord von Ausländern, sogenannten Ausländern, begangen wurde. Das führte zu einer beispiellosen faschistischen Mobilisierung, die behelmt und ausgerüstet mit Messern und Schlagstöcken in den nächsten Tagen Razzien in der kompletten Athener Innenstadt durchführten, Jagd auf farbige Leute durchführten. Dabei wurden 21-jähriger, die Presse spricht manchmal von einem jungen pakistanischen Mann, manchmal von einem Mann aus Bangladesch, auf jeden Fall ein 21-jähriger Einwanderer, erstochen von Faschisten. Die Lage ist einfach momentan in diversen Athener Innenstadtbereichen komplett außer Kontrolle.
Ohne jetzt, vielleicht machen wir das später nochmal so in die Details zu gehen, komplett außer Kontrolle, stellt sich ja die Frage, aus wessen Sicht Kontrolle. Und meine Befürchtung bei dem, was ich in den letzten Wochen oder Tagen, ja, kann man auch vielleicht eher sagen, so gelesen habe, dass die Heroes, um das mal so zu sagen, der großen Bewegungen vor anderthalb, zwei Jahren mit dieser Situation vollständig überfordert sind und vielleicht im Sinne von Kontrolle verloren, also Überblick verloren und einer Situation ohnmächtig gegenübergestellt sind.
Die Leute sind, also wenn wir das von der Seite aus sehen, Kontrolle verloren, dann stimmt es auch. Die Leute aus der Bewegung, also vor allem aus der anarchistischen Bewegung, sind insofern dem Ding im Moment ein bisschen ohnmächtig ausgeliefert oder haben keine Lösung, da sie nicht über die Mittel verfügen, mehr als solidarisch appellierend an den Rest der griechischen Gesellschaft sich zu wenden, dass man eben nicht die Einwanderer, Einwandererinnen dafür zu Schuldigen erklären kann, dass hier ein kapitalistischer Krieg von oben nach unten geführt wird. Das findet statt, das wird versucht, es versuchen auch nach wie vor, du nennst es die Heldinnen des Aufstands, die Leute versuchen nach wie vor diesen faschistischen Mobilisierungen was entgegenzusetzen, was sie auch durchaus sehr tatkräftig tun. Also die einzigen, die innerhalb der letzten Woche in Athen überhaupt zu einer Gegenmobilisierung in der Lage waren, das waren Leute aus der radikalen Linken und aus der anarchistischen Bewegung, die versucht haben, Flüchtlinge in ihren besetzten Häusern zu unterstützen, die Fluchtpunkte boten. Und diese Fluchtpunkte dann zum Beispiel wurden wieder gemeinsam von diesen faschistischen Bürgern, von diesen sogenannten aufgebrachten Bürgern, gemeinsam mit den Matzern der Einsatzkommandos angegriffen. Also es findet da auch durchaus ein gemeinsamer Angriff von staatlichen Truppen und faschistischen Bürgern, aufgebrachten Rassisten, gemeinsam gegen linke Treffpunkte, gegen anarchistische Häuser statt.
Und gegen Schutzorte.
Und gegen Schutzorte für Migranten, Migrantinnen. Ja. Das ist das eine. Das außer Kontrolle oder Kontrollverlust, wie ich es verwendet habe, bezieht sich aber durchaus auch auf den griechischen Staat. Der griechische Staat und auch die Polizeikräfte in Athen haben über diverse Stadtviertel komplett die Kontrolle verloren, versuchen auch überhaupt nicht, das irgendwie zu beschönigen und bieten von daher auch den Raum, damit sich diese faschistischen Bürgertrupps, diese Selbstschutztrupp sogenannten, im öffentlichen Raum bewegen und als verbündet für die Staatsmacht gelten. Das wird zwar so nicht offiziell von der PASOK-Regierung oder von der Athener Stadtregierung unterstützt, das ist aber durchaus im Sinne diverser Polizeitruppen und diverser Führungskräfte innerhalb der Polizei. Also diese faschistischen Bürgertruppen sind jetzt, um gegen Ausländer im Allgemeinen, gegen Illegale im Besonderen zu hetzen. Und es ist eine allgemeine Stimmung momentan in Griechenland, die bis weit in das sozialdemokratische oder auch KP-Milieu hineingeht, die einfach nur noch mit offenem Rassismus beschrieben werden kann. Also Migranten werden zum Schuldigen der Situation gestempelt momentan.
IPPNB steht für Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung e.V. Diese Organisation legte einen Tag nach der Veröffentlichung des Stresstests der Reaktorsicherheitskommission einen verbesserten AKW-Stresstest vor. Die IPPNB stützt sich dabei maßgeblich auf die, wie sie sagen, hervorragenden sicherheitstechnischen Anforderungskriterien der Aufsichtsbeamten in Bund und Ländern sowie auf eigene langjährige sicherheitstechnische Recherchen, insbesondere im Kontext der IPPNB-Klage zur Stilllegung des Atomkraftwerks Biblis B. Ein Interview von Radio Frei Erfurt mit dem Atomenergieexperten Henrik Paulitz von IPPNB.
116 Seiten stark ist er. Der Bericht der Reaktorsicherheitskommission zur Sicherheit der deutschen Atomkraftwerke. Im Lichte der Fukushima-Katastrophe und der Kehrtwende in der deutschen Atompolitik wurde diesem einen sogenannten Stresstest unterzogen. Viel Papier, wenig Substanz, so lautet das Urteil vieler Kritikerinnen. Was es mit dem Stresstest auf sich hat und ob wir nun wirklich wissen, wie sicher deutsche Atomkraft ist, darüber sprechen wir mit Henrik Paulitz von der IPPNW. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Der Stresstest wurde am Dienstag veröffentlicht. Was sollte er eigentlich zeigen?
Ja, was der Stresstest zeigen sollte, da müsste man die einschlägigen Akteure fragen, beziehungsweise die Auftraggeber des Stresstests. Was er nicht gezeigt hat, das lässt sich allerdings festmachen, nämlich den Umstand, dass das komplette normale Störfallspektrum von diesem Stresstest ausgenommen wurde. Das heißt, all die Sicherheitsdefizite deutscher Atomkraftwerke, die zur Störfallbeherrschung sogenannter normaler Störfälle, wie etwa Risse in Schweißnähten oder der Notstromfall etc., die dann zum Tragen kommen, die wurden hier in diesem Stresstest überhaupt nicht untersucht. Ebenso wurde vollständig ausgeklammert die sogenannte Kernschmelzfestigkeit, also das, was jetzt im Grunde in Japan relevant ist, wenn es zur Kernschmelze kommt, die Fragestellung, hält das Containment dicht oder kommt es zu massiven Freisetzungen von Radioaktivität. All diese Dinge, die tatsächlich Stress verursacht hätten, sozusagen für die deutschen Atommeiler, diese Dinge hat man elegant ausgespart.
Warum ist es denn dazu gekommen? Denn der Anspruch war ja tatsächlich, die Atomkraftwerke zu testen, wie sicher sie sind, um daraus auch abzuleiten, wie Atompolitik in Zukunft aussehen kann. Also warum ist es dazu nicht gekommen?
Darüber kann man nur spekulieren. Die Grundproblematik liegt daran, dass alle beteiligten Akteure, wie der TÜV, die Gesellschaft für Reaktorsicherheit, aber auch die Mitglieder der Reaktorsicherheitskommission selbst im Grunde ein wirtschaftliches Eigeninteresse am Weiterbetrieb von Atomkraftwerken haben. Das erklärt natürlich in gewissem Maße, warum dieser Stresstest nicht allzu scharf ausgefallen ist.
Was wissen wir denn eigentlich jetzt über Atomkraftwerke oder über die Sicherheit der deutschen Atomkraftwerke?
Wir wissen ähnlich viel wie in den vergangenen 10 Jahren, als man den Flugzeugabsturz oder den Flugzeugangriff runter und hoch buchstabiert hat. Dieses Szenario hat auch jetzt die Reaktorsicherheitskommission zumindest in ihrer Öffentlichkeitsarbeit wieder ins Zentrum gerückt. Und insofern, man kann es auch salopp sagen, das Publikum weiterhin gelangweilt. Man hat ein paar Aspekte hinzugenommen, jetzt die Erdbebensicherheit, wobei die Prüfkriterien ebenso keine scharfen waren, weil man den Umstand, dass bereits relativ schwache Erdbeben je nach Charakteristik und Anregung von Gebäuden und Gebäudestrukturen und von Sicherheitssystemen in Kraftwerken so auftreten können, dass es zu Anregungen kommt eben und zu Brüchen von Rohrleitungen, Aufplatzen von Schweißnähten oder auch eben zur Zerstörung von Sicherheitssystemen, Diese Dinge hat man eben ausgespart und hat die konventionelle Sichtweise auf diese Erdbebenproblematik gelegt, sodass eben auch die Untersuchung der Erdbebenfestigkeit letztlich nicht den Ansprüchen genügt, die an sie zu stellen wären.
Das heißt, wir wissen bis jetzt noch nicht, ob so ein Vorfall wie in Fukushima oder ähnlich zumindest ähnliche Folgen hätte.
Im Grunde wissen wir das natürlich. Wir sind ja nicht darauf angewiesen, auf diesen RSK-Stresstest. Es ist bekannt, dass die Erdbebenauslegung deutscher Atomkraftwerke vergleichsweise schwach ist. Es ist ferner bekannt, eben, dass je nach Charakteristik schon bereits relativ schwache bzw. mittelstarke Erdbeben, wie sie in Deutschland auftreten, nicht nur im Rheingraben, zur Unfallauslösung und zur Zerstörung von Sicherheitssystemen kommen kann. Niemand kann faktisch garantieren, dass es bei einem mittelkräftigen Erdstoß in Deutschland nicht zur Katastrophe kommt.
Sie haben eine Alternative zu diesem Stresstest vorgeschlagen. Was sieht denn dieser Test vor?
Kern dieses von uns vorgelegten Stresstests, der unserer Ansicht nach tatsächlich diesen Namen verdient, sind sicherheitstechnische Anforderungen, wie sie in zwei Papieren der Aufsichtsbeamten von Bund und Ländern formuliert wurden. Das heißt, die Prioritätensetzung wurde von den zuständigen Aufsichtsbeamten sozusagen vorgenommen. Wir haben die quasi aufgegriffen. Sie sind Kernbestandteil dieses Tests. Darüber hinaus diverse Kriterien, die etwa von der Gesellschaft für Reaktorsicherheit angelegt werden. Mit diesem Test kann im Grunde ein zuständiger Aufsichtsbeamter innerhalb von wenigen Stunden diesen Test durchführen und die Kriterien durchgehen, in Kenntnis der betreffenden Anlage die Fragen beantworten kann. Die Anlage ist die unter diesem Sicherheitskriterium A, kann die das erfüllen, kann sie Kriterium B erfüllen, kann sie Kriterium C erfüllen. Das heißt, man kann innerhalb kürzester Zeit mit diesem Test herausfinden, welche Atomkraftwerke tatsächlich dem Stress gewachsen sind.
Was sind denn Ihre Vermutungen? Wie würde denn Ihr Stresstest auf die deutschen Atomkraftwerke wirken?
Man braucht eine relativ umfassende Anlagenkenntnis, um die Fragen in jedem Detail beantworten zu können. Eines ist allerdings klar, dass gerade was die Kernschmelzfestigkeit angeht, aber auch eine ganze Reihe anderer Kriterien, dass kein deutsches Atomkraftwerk diesen Stresstest überstehen würde, weil eben klar ist, die deutschen Atomkraftwerke entsprechen nicht mehr dem gesetzlich geforderten Stand von Wissenschaft und Technik. Sie sind weit davon entfernt. Und die Kriterien, die eben anzulegen sind und die auch die Aufsichtsbeamten in Bund und Ländern jetzt zumal nach Fukushima anlegen wollen eigentlich, die würden dazu führen, dass kein Atomkraftwerk diesen Stresstest überstehen würde.
Was sind denn Ihre politischen Forderungen, die Sie aus diesem Test oder aus der Formulierung Ihres eigenen Testes jetzt ziehen?
Die Forderung besteht nach der umgehenden Abschaltung aller Atomkraftwerke. Angesichts des Umstandes, dass wir im deutschen Kraftwerkspark wahnsinnige Überkapazitäten haben und der Atomstrom schlichtweg überflüssig ist, es wird nicht benötigt, ist es unverantwortlich, die Bevölkerung diesem Risiko weiter auszusetzen, wie es tatsächlich besteht.
Nicht nur in der BRD gehen Menschen gegen die Atomkraft auf die Straße. Auch in der Schweiz ist das Thema Atom seit Fukushima wieder groß geworden. So könnte es am Sonntag, den 22. Mai, die größte Anti-AKW-Demonstration in der Schweiz seit 20 Jahren werden. Das Bündnis Menschenstrom gegen Atom ruft zum breiten, bunten und gewaltfreien Protest in das untere Aaretal im Kanton Aargau auf und schätzt, dass mindestens 10.000 Menschen kommen. Ein Interview von Radio Z Nürnberg mit Michaela Lötscher vom Bündnis Menschenstrom gegen Atom.
Nachdem im Jahr 2010 der erste Menschenstrom gegen Atom in Gösgen stattfand, wurde für den zweiten in diesem Jahr Kleindöttingen gewählt. Warum?
Also in dieser Region Döttingen und Siegenthal-Wirnlingen, da befinden sich die Atomkraftwerke Betznau 1, Betznau 2, da befindet sich das Zwischenlager, welches es in der Schweiz gibt, und das PSI, wo Forschungen zu Atomanlagen gemacht werden. Und vom Kundgebungsplatz aus sieht man auch noch das Atomkraftwerk Leibstadt, das auch gar nicht weit entfernt ist. Und die Idee war einfach, dass wir da hingehen, wo die Atomkraftwerke sind.
Zentrale Forderungen des Bündnisses, das ja von mehr als 125 atomkritischen Organisationen aus der Schweiz, aber auch aus Österreich, Frankreich und Deutschland unterstützt wird, sind zum einen der Ausstieg aus der Atomenergie, dann die Förderung der erneuerbaren Energien und ein Bauverbot für neue Atomkraftwerke. Kann letztgenannte Forderung, also das Bauverbot für neue Atomkraftwerke, nicht bereits mit dem Aussetzen der sogenannten Rahmenbewilligungsgesuche als erfüllt betrachtet werden?
Also es ist eigentlich immer noch unklar, wie das mit dem Neubau der Atomkraftwerke weitergehen wird. Im Moment sieht es schon so aus, als wäre das erstmal vom Tisch. Aber das heißt auch nicht, dass das nie mehr kommen wird. Und wir hätten einfach gern, dass jetzt wirklich Gesetze verabschiedet werden und dass es offiziell geregelt wird.
Welche Möglichkeiten gibt es auf parlamentarischer Ebene genau?
Also am 25. Mai trifft sich der Bundesrat, um über die Atomzukunft der Schweiz zu entscheiden. Und am 26. Mai werden sie dann ihre Haltung zu den drei Varianten, die es als Vorschläge gibt, präsentieren.
Welche drei Vorschläge sind das genau?
Es gibt eine Variante, das wäre, dass Atomkraftwerke vor dem Ende der Betriebszeit abgeschaltet und durch neue ersetzt würden. Dann gibt es eine zweite Variante, da würden die Atomkraftwerke am Ende ihrer Betriebszeit ersatzlos vom Netz genommen werden. Und die dritte Variante sieht so aus, das wäre wirklich ein vorzeitiger Ausstieg aus der Atomenergie.
Am 8. Juni wird ja dann auch der Nationalrat über den Ausstieg aus der Atomenergie entscheiden. Und am 16. Juni führt der Ständerat eine außerordentliche Debatte zur Atomenergie durch. Was ist von diesen beiden Räten zu erwarten?
Also es ist sicher zu hoffen, dass klare Entscheidungen fallen werden. Im Parlament sitzen aber ein breit gemischtes, sind viele Leute mit verschiedenen Ansichten und ich kann auch da keine Prognose stellen, wie sie sich entscheiden werden.
Die Eidgenössische Volksinitiative Strom ohne Atom setzte sich als Reaktion auf die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 ein für eine Energiewende und die schrittweise Stilllegung der Atomkraftwerke. Über diese Volksinitiative wurde vor fast genau 8 Jahren am 18. Mai 2003 abgestimmt und sie wurde abgelehnt. Wie stehen die Chancen für eine neuerliche Volksinitiative vor dem Hintergrund von Fukushima? Wie stehen diese Chancen?
Also ich habe mit vielen Leuten jetzt gesprochen am Telefon, die mich angerufen haben und Informationen zu der Demonstration wollten. Das waren oftmals auch Leute, die sich jetzt erst seit den Ereignissen in Fukushima für das Problem Atomenergie interessiert haben. Von dem her bin ich da schon guter Hoffnung, dass auch in der Bevölkerung wirklich ein Meinungsumschwung stattgefunden hat und dass bei einer solchen ähnlichen Abstimmung das Resultat gegen die Atomkraftwerke ausfallen würde.
So eine Volksinitiative geht ja nicht von jetzt auf gleich, sondern das Ganze wäre ein größerer, länger andauernder Prozess. Ist das richtig?
Bevor es zur Volksabstimmung kommt, dauert das meistens mehrere Jahre. Da müssen erst Unterschriften gesammelt werden, dann muss das Ganze vor das Parlament und erst dann kommt es dann vor das Volk.
Also für einen schnellen Ausstieg aus der Atomenergie ist das jetzt nicht unbedingt das richtige Mittel.
Ich denke, im Vergleich zu Zahlen, die wir sonst auch gehört hätten oder zu diesen Plänen von neu gebauten Atomkraftwerken, was bedeutet hätte, dass wir noch 60 bis 80 Jahre auf diese Technologie angewiesen gewesen wären, finde ich, kann man das schon als also das wäre für mich persönlich schon ein schneller Ausstieg, wenn wir uns in ein paar wenigen Jahren dazu entschließen könnten, die Atomkraftwerke wirklich abzuschalten.
Die erste Überprüfung der Schweizer Kernkraftwerke aufgrund der Erkenntnisse aus Fukushima hat Schwachstellen im Bereich der Lagerung der Brennelemente zutage gefördert. Eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung besteht aber nicht, weshalb auch keines der Schweizer Kernkraftwerke kurzfristig außer Betrieb genommen werden muss. Zu diesem Ergebnis kommt das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI in seinem Gutachten vom 5. Mai. Teilt Menschenstrom gegen Atom diese Einschätzung?
Also die Vorbereitungsgruppe von Menschenstrom teilt diese Einschätzung nicht. Wir sind dafür, dass die drei ältesten Atomkraftwerke, also Mühleberg und Betznau 1 und 2, sofort außer Betrieb genommen werden müssten.
Das war es mal wieder mit einer halben Stunde ZIPFM. Ihr könnt die Sendung oder die Einzelbeiträge auch nachhören unter www.freie-radios.net. Das nächste ZIP kommt aus Freiburg von Radio Dreieckland. Ich sage Tschüss und wünsche euch noch einen schönen Tag.